Der Friede Gottes sei mit euch. Herzlich willkommen, liebe Gemeinde, heute am Sonntag Oculi in der Marktkirche. Ich freue mich, dass Sie heute so viele sind. Und da wir das nicht häufig erleben, dass wir viele sind, bitte ich Sie, gucken Sie sich einmal um. Schauen Sie mal nach rechts und links und genießen das. Oculi heißt dieser Sonntag, hebe deine Augen zu den Bergen, woher kommt uns Hilfe? Ein Psalmgebet, das wohl oft unsere Gefühlslage wiedergibt. Woher kommt uns Hilfe in dieser Zeit? Wir sind im Gottesdienst, um gemeinsam zu beten, Gottes Wort zu hören und dem Singen zu lauschen. Ich freue mich, dass ihr der Jugendchor 1 heute singt für uns. Wir dürfen nach wie vor nicht singen. Wir singen im Herzen mit. Ihr seid zwischen 11 und 13 Jahre unter der Leitung von Lisa Lages mit, begleitet von Ulfa Schmidt am Klavier und Orgel. Singt ihr für uns. Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich ganz besonders, liebe Dr. Margot Käßmann, dass du heute Landesbischöfin AD mit uns den Gottesdienst feierst, predigst und betest. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, Quell allen Lebens, im Namen Jesu Christi und des Heiligen Geistes, der uns bewegt. Amen. Gott, höre mein Flehen und komm mir entgegen, wie Mutter und Vater. Ich bin verlassen. Gib du mir Kraft, mich zu erheben aus Trübsal und Schwere. Gott, trag meine Gedanken und meine Sehnsucht an einen friedlichen, bergenden Ort. Du Gott der Himmel und Gott der Erde, gib Wärme und Liebe, Ruhe und Schutz. Lasst uns beten. Sieh uns an, Gott, so wie wir sind. Sieh uns so an, dass wir deinem Reich entgegenwachsen. Wir glauben dir, hilf du unserem Unglauben. In der Stille bringen wir vor dich, was uns heute Morgen bewegt. Ich möchte dir treu sein an allen Tagen und an dich denken, du barmherziger Gott in Ewigkeit. Amen.
Eine Lesung aus Lukas im 9. Kapitel. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wo du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Gottesreich.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, der Predigttext für den heutigen Sonntag steht im Epheserbrief. Und als ich ihn gelesen habe, dachte ich, er ist nicht so ganz einfach zu verdauen. Deshalb möchte ich ihn, bevor ich ihn lese, ein bisschen einordnen. Der Apostel Paulus kannte Ephesus recht gut. Wir wissen aus der Apostelgeschichte und seinem Brief an die Gemeinde in Korinth, dass das Zentrum eine Zeit lang seiner Missionstätigkeit war. Sogar im Gefängnis hat er gesessen in Ephesus. Die Stadt liegt auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Aber der Epheserbrief selbst stammt nicht von Paulus. Der Briefschreiber will in einer Art Rundschreiben den Gemeinden sagen, wie sie christlich zu leben hätten, sie in der Lehre unterweisen und ethische Anweisungen geben. Sagen wir sowas wie eine Rundverfügung, das kennen wir auch heute aus Landeskirchenämtern oder der EKD. Eine Rundverfügung, wie es richtig sein soll. Dabei kommt der Brief an einigen Stellen und auch in unserem Predigttext arg moralistisch daher. Der Stuttgarter Theologe Christoph Dinkel hat geschrieben, der Epheserbrief beschreibe die Moralfalle, in die das Christentum bzw. die christlichen Kirchen viel zu oft und offenbar von Anfang an getappt sind. Moralfalle meint, ein bestimmtes Verhalten ist richtig und der Nachweis für den richtigen Glauben. Das widerspricht allerdings der Erkenntnis Martin Luthers. Nicht durch bestimmtes Handeln, Leben oder Tun beweist sich unser Glaube, sondern dadurch, dass Gott uns schon längst, bevor wir handeln, reden, tun, die Hand ausgestreckt hat. Darauf vertrauen, das ist christliche Haltung. Aber hören wir jetzt den Text. Sie können ihn auch mitlesen auf Ihrem Gottesdienstblatt. Kapitel 5. So ahmt nun Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört. Auch nicht von schändlichem Tun oder von närrischem oder losem Reden, was sich nicht ziemt, sondern vielmehr von Danksagung. Denn ihr sollt wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem verführen mit leeren Worten, denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Mitgenossen, denn ihr wart früher Finsternis. Nun aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Wer mich kennt, weiß, dass ich wahnsinnig gerne 3 Punkte mache beim Predigen. Die kommen jetzt auch. Punkt 1. Ahmt Gott nach als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe. Ich finde, das ist ein schönes Bild, aber auch ein gewagtes Bild. Können wir Gott nachahmen? Das klingt fast überheblich. Und was wissen wir schon von Gott? Wie könnten wir es überhaupt wagen, zu versuchen, so zu sein wie Gott? Wir können Gott nicht fassen in unseren menschlichen Gedanken, in unseren Kategorien. Das Kriterium, das der Briefschreiber nennt, ist aber die Liebe. Liebe ist ein furchtbar abgeschmackter Begriff, finde ich. Da ist ein Paar, das in der Boulevardpresse erklärt, es kennt sich seit 3 Monaten, aber garantiert sei das die große Liebe ihres Lebens. Da mag der Leser, die Leserin Zweifel haben. Oder Paare sagen sich nach 26 Jahren Ehe ein routiniertes, schnelles Liebe dich zum Abschied. Auch da ist der Begriff ziemlich dünn geworden. Dabei ist Liebe eigentlich ein atemberaubender Begriff. Ich habe das selbst einmal erlebt. Vor ein paar Jahren habe ich in einem Interview, wurde mir die Frage gestellt, was würde Jesus zu Terroristen sagen? Ich habe dann gesagt, er würde wahrscheinlich sagen, liebet eure Feinde. Bittet für die, die euch verfolgen. Die Konsequenz war ein Shitstorm. Ich habe gesagt, das war nicht von Käsmann, das war doch von Jesus selbst, Originalzitat. Aber Liebe, wie Jesus sie predigt, kann dann ziemlich brisant sein. Liebet eure Feinde. Da werden nicht Klischees bedient, sondern in Frage gestellt. Wenn wir also Gottes geliebte Kinder sind, dann doch nicht, weil wir so Großartiges leisten. Nicht deshalb liebt uns Gott. Und Christen sind nicht per se bessere Menschen. Aber sie haben eine besondere Lebenshaltung, weil sie sich geliebt wissen. Ich bin geliebt von Gott. Darauf darf ich vertrauen. Und sich geliebt zu wissen, ist ein wunderbares Gefühl. Und ich hoffe, jeder und jede von Ihnen hat das einmal im Leben erlebt, auch ihr Jüngeren. Das kann durch den Partner, die Partnerin vermittelt werden. Durch eine Freundin, einen Freund, aber auch durch die Eltern oder Geschwister. Geliebt, einfach so. Und ich darf mich darauf verlassen. Solche Liebe bringt Vertrauen mit sich. Und dieses Erleben, angenommen sein, ohne Vorbehalte. Darum geht es. So sind wir von Gott angenommen. Und das nachzuahmen, andere so anzunehmen, das ist ein hehres Ziel, gerade auch in Pandemiezeiten, die anderen so anzunehmen, wie sie damit umgehen und welche Kraft sie dafür haben. Punkt 2. Von Unzucht aber und jeder Art Unreinheit, Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für die Heiligen gehört, auch nicht von schändlichem Tun, von närrischem oder losem Reden. Und da kommt sie, die Moralfalle. Würde ich jetzt noch auf der Kanzel stehen dürfen, wären sie abgekanzelt. So war das früher mit der Moralfalle. Der Pfarrer hat von oben abgekanzelt und gesagt, wie der Mensch zu leben hat. Da wird ein Bild von Christsein und Kirchesein gemalt, das einfach unerreichbar ist. Und gerade das hat der Apostel Paulus selbst in seinen originalen Schriften immer in Frage gestellt. Er hat gesagt, wir sind allzumal alle Sünder. Keiner schafft es, perfekt zu leben. Klar, ich fände schon gut, diese Passage, wenn von närrischem und losem Reden für Christen klar wäre, das ist unüblich. In unserer Zeit, in der närrisches und loses Reden um sich greift, gerade in den sogenannten sozialen Medien. Aber diese löblichen Ziele, anders zu sein als die vermeintlich so schlechte Welt, die funktionieren nicht. Wenn da Bilder von Kirche gemalt werden, als sei sie ein Raum jenseits von Fehlern, Vergehen, Schwächen oder gar Leidenschaften, dann kann es schnell ganz schön eng werden. Dann muss vertuscht werden, was in Wirklichkeit passiert. Und da wird die Wahrheit schnell mal verbogen. Kommt die Wahrheit dann ans Licht, führt es zu bitterer Enttäuschung. An zwei Beispielen ist das in diesen Tagen, denke ich, sichtbar. Das eine ist die Fastenzeit, in der wir uns befinden. Ich finde schon sehr interessant, auf einmal heißt es überall, was fasten bitte Sie? Worauf verzichten Sie? Dabei ist Verzicht nicht Gesetz. Wenn ich sage, ich bin evangelisch, sind die Fragenden manchmal irritiert. Im Mittelalter, als Luther lebte, war Fasten geradezu zu einer Leistungsmesslatte geworden. Wer kann am meisten fasten? Fasten war eine Bußübung. Wer ist Gott am nächsten? Wenn ich noch mehr faste, bin ich der noch bessere Christ. Luther hat dann erklärt, Fasten ist ja schön und gut, meinetwegen für Körper und Geist. Aber gottgefälliger werden wir nicht durchs Fasten. Allein aus Glauben, allein aus Gnade rechtfertigt sich unser Leben. Und nicht, weil wir 7 Wochen keine Zigarette rauchen, keinen Zucker essen oder keinen Alkohol trinken. Ich weiß nicht, ob Gott daran wirklich so interessiert ist. Wenn Menschen das tun wollen, um ihrer Gesundheit willen, ist das nachvollziehbar und gut. Aber es sollte nicht religiös überhöht und gefüllt werden und dann noch gesetzlich daherkommen. In der Reformation der Schweiz wurde das besonders sichtbar. Was für die Lutheraner der Thesenanschlag Martin Luthers ist, das ist für die Reformierten das Froschauer Wurstessen. Am ersten Sonntag der Fastenzeit am 9. März 1522 fand dieses Wurstessen, das muss man sich mal ein Wurstessen, das fand im Hause des Druckers Christoph Froschauer statt. Demonstrativ wurde dagegen das Fleischessensverbot in der Fastenzeit verstoßen, um die evangelische Freiheit gegen die Gesetzlichkeit des katholischen Glaubens zu zeigen. In Basel wurde das noch getoppt durch ein Spanferkelessen. Es wurde demonstrativ ein ganzes Spanferkel in der Fastenzeit gefuttert. Der Rat der Stadt Zürich gab am Ende Zwingli recht, da das von der Kirche verhängte Fleischverbot biblisch nicht zu belegen war. Das andere Beispiel, ich denke, uns alle belasten die Missbrauchsfälle in unseren Kirchen. Es ist jetzt hier nicht der Ort, zwischen denen in der katholischen und der evangelischen Kirche zu differenzieren, auch wenn ich persönlich überzeugt bin, es gibt strukturell massive Unterschiede im Amts- und Kirchenverständnis. Aber es ist unfassbar, unbegreiflich, schockierend, dass Missbrauch von Kindern und Jugendlichen vertuscht wurde, um die Kirche nicht zu beschmutzen. Das unsägliche Leid von Opfern wurde ignoriert, Täter wurden versetzt, ohne zu bedenken, dass so neue Opfer generiert wurden. Was ist das für ein Kirchenverständnis? Ja, ich weiß, es gibt Missbrauch in Turn- und Schwimmvereinen, in Familien, in Organisationen. Aber das ist keine Entlastung für die Kirche. Denn wir haben doch den Anspruch, in der Kirche soll es anders sein. Die Würde jedes Menschen, vor allen Dingen jedes Kindes, muss unantastbar sein. Da gab es stets ein großes Vertrauen, ein Vorschussvertrauen. Wenn das verspielt wird, tut es weh. Wenn es vertuscht wird, wenn Fehlverhalten vertuscht wird, statt das Leid ans Offene zu bringen, wenn Opfer nicht gehört werden und Täter geschützt werden, dann wird Vertrauen endgültig verspielt. Und es ist fatal, dass kirchenleitende Menschen immer wieder dachten, Fehlverhalten könne unter irgendeinen Teppich gekehrt werden und damit sei es weg, verschwunden, vergessen. Das ist ein Fehler im System. Die Kirche lässt sich nicht schützen, ohne dass die Opfer in ihr zu Wort kommen. Sie haben im Mittelpunkt zu stehen. Dabei geht es nicht um moralische Vorbildlichkeit. Es geht darum, die Liebe Gottes weiterzutragen, Gottvertrauen. In solchem Gottvertrauen wächst dann auch der Mut, Fehler, auch Fehler der Kirche insgesamt, einzugestehen. Die Kirche ist keine Versammlung fehlerfreier Menschen, das ist sie nicht. Gemeinschaft der Heiligen, auch das hat Luther so schön gesagt, ist nicht Gemeinschaft moralischer Menschen, sondern er hat gesagt, das ist die Gemeinschaft der Menschen, die wissen, dass sie in ihrem Leben ganz auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Das sind die Heiligen. Und diese Gemeinschaft der Heiligen sind wir in der Kirche. Wir wissen es. Noch einmal Christoph Dinkel. Wenn man die Welt wirklich ändern und verbessern will, sollte man nicht auf Moral setzen. Denn Moral dient meistens der eigenen Aufwertung und der Abwertung anderer. Und der dritte Punkt, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Das ist mir der liebste Teil des ganzen Predigttextes. Wandelt als Kinder des Lichts, Güte, Gerechtigkeit, Wahrheit. Das sind Herausforderungen heute. Wir kennen Dunkelheit. Wir freuen uns jetzt, dass wir heute mal wieder so zusammen sein können, im großen Kreis. Aber in den Corona-Zeiten sehen wir die Belastung in unserem Land, in der Welt. Die Belastung der Familien, von euch Kindern, Jugendlichen, die sich nicht mehr treffen können, wie es in eurem Alter sich gehört. Und auch viele von uns Älteren würden sich gerne mal wieder einfach so frei treffen, vielleicht ein Fest feiern. Wir sehen die wirtschaftliche Existenznot so vieler Menschen. Wie können wir da Kinder des Lichts sein? Vor wenigen Tagen hat mich die Tochter des ehemaligen Gesellen meines Vaters kontaktiert, Manfred. Mit ihm bin ich groß geworden. Er war Teil der Familie, fing mit 15 seine Lehre an bei meinem Vater. Und ich bin mit ihm im Grunde groß geworden. Er war ein bisschen Teil der Familie. Jetzt lag er im Sterben. Seine Tochter gab ihm das Telefon. Er hatte eine feste Stimme und scherzte ein bisschen und sagte, Margot, du weißt ja, so ein großer Kirchgänger war ich nie. Aber ich habe jeden Abend mein Abendgebet gesprochen. Und wer im Leben keine Angst verbreitet hat, muss doch auch im Sterben keine haben. Mich hat das beeindruckt. Manfred war ganz bestimmt kein studierter Mann, aber ganz offensichtlich ein Mann des Gottvertrauens. Heute vor einer Woche, kurz vor seinem Tod, bin ich noch da gewesen, habe Psalm 23 gesprochen, ein Vater unser, ein Segen. Er war ganz ruhig, dank Palliativmedizin. Und seine Tochter sagte, am Tag zuvor konnte er noch sprechen und wollte unbedingt rasiert und gekämmt werden. Er freue sich so sehr, seine Frau wiederzusehen, da wolle er doch anständig aussehen, wenn er sie trifft. Und dann würde er ja alles erzählen, was er seit ihrem Tod erlebt hat. Manfred hat sein Leben als Kind des Lichts gelebt, denke ich. Er wusste, wohin er geht, wenn das Leben endet, ins Licht. Ein einfacher Mann, keiner, der Frömmigkeit vor sich hergetragen hat, aber einer voller Gottvertrauen und Zuversicht. Ich finde, da kann sich manche Theologin was abschneiden. Kinder des Lichts, vielleicht meint das ganz einfach, lebt eure Zeit bewusst. Lebt sie, indem ihr Gottes Liebe nachahmt, im Kleinen. Gegen alle Gegenargumente Gottvertrauen leben. Gegen alle Fakten und alles Rationale etwas weitergeben. Von der Liebe, die uns Kraft gibt. Strahlt die Liebe aus anderen gegenüber, wandelt als Kinder des Lichts, wollt nicht die Feinde vernichten und die, denen wir nicht alles recht machen können, sondern seht den anderen als Geschöpf Gottes, das geliebt werden will. Das sind in unserer Zeit echte Botschaften, Kinder des Lichts. In Pandemiezeiten werden wir Licht, freundlich, liebesfähig. Überwinden wir dieses Dunkel, das uns manchmal das Herz zudrückt und die Luft nimmt. Sehen wir hin, Okuli, wo andere Liebe brauchen, Zuwendung, einen Besuch, ein Telefonat, eine Zoom-Begegnung. Sehen wir hin, wo Liebe fehlt, wo Menschen keine Kraft mehr haben, nicht wissen, wie sie durchhalten sollen, wo sie ein gutes Wort brauchen oder auch eine gute Tat, nicht als moralische Leistung, sondern einfach so, aus Liebe, weil wir geliebt sind, ohne Gegenwert, ohne Berechnung, in aller Freiheit, voller Liebe, wandelt als Kinder des Lichts. Amen.
Liebe Gemeinde, ein paar kleine Mitteilungen zum heutigen Sonntag. Das Wichtigste dabei ist eigentlich das, was ich auch am liebsten tue, ein großes Dankeschön an den Jugendchor und die musikalische Begleitung heute, Vorlage Schmidt, wo ist sie? Vielen lieben Dank. Und natürlich, liebe Frau Käßmann, ja. Liebe Frau Käßmann, Sie natürlich Anfang März ist schon die Tradition geworden und ein Warten darauf. Vielen Dank für Ihren Besuch und Ihre, natürlich Ihre Predigt. Vielen Dank. Nun, wir danken für die Kollekten des letzten Sonntags. Die Kollektenergebnisse werden wir Ihnen am 21. März bekannt geben. Die Summation erfolgt noch bis dahin. Die heutige Kollekte, die übrigens an den Ausgängen hier oben, das ist ja nachher der Ausgang gegenüber dem Hereinkommen, zu den beiden Seiten rechts und links, wird erbeten für die Telefonseelsorge in der Hannoverschen Landeskirche. Die Telefonseelsorge, die meisten von Ihnen werden es kennen, ist bundesweit für alle kostenfrei, rund um die Uhr, völlig anonym. Sie ist telefonisch, sie ist im Chat, sie ist per E-Mail, also alle modernen Techniken, diesen Kontakt herzustellen, ist dabei möglich. Rund 5000 Ehrenamtliche in 6 telefonseelsorgischen Einrichtungen der Hannoverschen Landeskirche führen mehr als 60.000 Gespräche. Jeder 5. Anruf kommt von einem Jugendlichen oder sogar einem Kind. Gott segne Gebende und jene, die die Gaben empfangen. Ich möchte Sie noch hinweisen auf die vielen Veranstaltungen in der kommenden Woche. Sie sehen sie ausgedruckt auf heute dem Programm dieses Gottesdienstes auf der Rückseite. Und ja, schauen Sie sich es an, es sind immer sehr interessante Dinge mit dabei. Der Spruch der Woche, der Sie begleiten möge, Sie haben ihn schon gehört, nachzulesen bei Lukas im 9. Kapitel, für meine Begriffe sehr ausdrucksstark. Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.
Liebe Gemeinde, ich habe es erst gesehen, als ich saß. Die Tür können wir heute nicht öffnen. Und Jörn Hilfrich konnte es gar nicht sehen. Wir öffnen deswegen heute ausnahmsweise auch zum Ausgang den Hauptausgang. Also diese Tür, den barrierefreien Ausgang und den Hauptausgang. Und nun lasst uns Fürbitte halten. Unser Gott, worauf bauen wir? Wohin schauen wir? So fragen Millionen Frauen auf der ganzen Welt, die sich am Freitag, am Weltgebetstag, im Gebet verbunden haben. In diesem Jahr waren es Frauen aus Vanuatu, einer Inselgruppe im Pazifik. Sie haben die Liturgie geschrieben und fragen, worauf bauen wir? Wohin schauen wir? So fragen auch wir uns in der Passionszeit und heute am Sonntag Oculi.
Welche Blickrichtung eröffnet für uns alle eine Zukunft in Gerechtigkeit und Frieden? Welche Schritte müssen wir gehen, damit unsere Kinder und Kindeskinder auf dieser Erde gut leben können? Viele Frauen und Männer, Kinder, Jugendliche und Alte leiden unter der Corona-Pandemie, sind furchtsam und einsam und erschöpft. Wir trauern um die Verstorbenen und hoffen auf rasche Impferfolge. Wir bitten dich um Klarheit und Erkenntnis. Hilf uns, unseren Geist und unser Herz voller Liebe offen zu halten.
Die Inseln im Pazifik sind wunderschön. Weiße Strände, türkisblaues Wasser und grüne Wälder. Doch das Idyll ist trügerisch. Die Bedrohung ist auf den ersten Blick nicht sichtbar. Darum müssen wir hinschauen und fragen und hören, was die Frauen auf den Inseln von Vanuatu befürchten. Das Überleben ihrer Heimat und ihrer Kinder ist gefährdet durch den Klimawandel, die Erwärmung der Erde und der Ozeane.
Hilf uns, dass wir mit ihnen und allen anderen Menschen, die unter Unrecht, Angst und Unfrieden leiden, solidarisch sind und gemeinsam nach deiner Wahrheit fragen, barmherziger Gott. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus selbst uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und führe uns zu unserer Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you.
Und so geht nun hin, im Frieden und mit dem Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.